von meiner Seite. Wir kommen hier gerade von der Apostelgeschichte-Reihe her. Und in dieser Reihe, die ein paar Monate ging, haben wir gesehen, wie Gott Menschen losschickt, wie Gott Menschen begeistert, im wahrsten Sinn des Wortes, wie er sie auf den Weg bringt. Wir haben gesehen, wie Gott ein Wunder nach dem anderen tut und wie er Einzelne gebraucht, um ganz große Dinge zu tun. Und das ist total ermutigend, das zu lesen. Und was ich auch ermutigend fand, war zu sehen, dass in der Apostelgeschichte, das sind nicht irgendwie die Übermenschen. Erst letzte Woche haben wir gesehen, dass auch Paulus nicht immer alles im Griff hatte. Und selbst aber wenn wir das sehen, da bleibt bei mir zumindest doch, bleibt so eine gewisse Distanz. Denn so wie Paulus, so bin ich nicht. Paulus, okay, der war zwar nicht fehlerfrei, aber so eine Leidenschaft für das Reich Gottes, so eine Hingabe, muss ich ganz ehrlich sein, so bin ich nicht. Und wenn ich mir das eingestehe, dann könnte ich weiterdenken und könnte zu dem Schluss kommen, okay, erst wenn du so hingegeben bist, wenn du dein ganzes Leben so zu 100% Gott verschreibst, dann, vielleicht kann dann ähnliche Frucht aus deinem Leben entstehen, wie das bei Paulus der Fall war. Und dann, wenn ich sowas denke, dann setzt mich das unter Druck, weil dann muss ich besser werden. Dann bin ich doch derjenige, der für die Wunder verantwortlich ist. Ich glaube, dass Gründe für mangelnde Frucht, für wenig Gotteserfahrung, die liegen nicht darin, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht geistlich reif genug sind, sondern eher darin, dass der Gott, dass unser Gott zu klein ist. Vielleicht sagt ihr jetzt, nein, Moment, unser Gott, der ist doch groß, der ist riesig, das ist der Schöpfer von allem, der ist gigantisch. Ihr erinnert euch vielleicht an die Golfbälle, wie groß unser Gott ist, wie viele Golfbälle und so weiter und so fort. Und ja, das stimmt, ich glaube, unser Gott ist groß in der Theorie. Aber die Frage ist, ist unser Gott auch in unserem Alltag groß? Ich glaube, die meisten von uns, mich eingeschlossen, wir haben ein Problem, und zwar, dass unser Gott zu klein ist. Unser Gott ist viel zu klein. Wir glauben unseren Gott oft klein. Und dieser kleine Glaube an einen noch kleineren Gott, der hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn ich morgens aufwache und durch meinen Tag mit einem kleinen Gott gehe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen ängstlich und übervorsichtig bin, weil alles, was ich tue und alles, was auf mich zukommt, ob ich damit fertig werde, das hängt alles von meiner Kraft, von meiner Leistung ab. Wenn ich mit so einem kleinen Gott lebe, dann werde ich es unnatürlich finden, ernsthaft für gewisse Dinge zu beten, weil ich dann nicht glaube, dass Gebete und Gott einen wirklichen Unterschied ausmachen in dieser Welt. Wenn ich mit einem kleinen Gott lebe, dann wird alles, was ich tue, von dem bestimmt, was ich sehe. Von den Umständen, von den Möglichkeiten, von den Gefahren. All die Dinge, die ich halt so sehen kann. Aber ich werde nicht damit rechnen, dass mehr möglich ist. Weil Gott ist ja schließlich an die Naturgesetze gebunden, ist ja ein kleiner Gott. Und ich könnte noch tausend Dinge aufzählen, die mögliche Konsequenzen davon sind, wenn wir mit einem kleinen Gott leben. Wenn Menschen Gott klein machen, dann beten sie ohne Glauben. Dann dienen sie ohne Freude, weil dann dient man einem kleinen Gott. Was macht das schon für einen Spaß? Und dann leiden sie ohne Hoffnung. Was soll schon passieren? Und die Konsequenz ist ein Leben, was stagniert, was von Angst dominiert ist. Ein Leben, dem die Vision verloren gegangen ist. Ein Leben ohne Hoffnung auf Veränderung. Und genau gegen diese Art von Leben geht es in ganz weiten Teilen der Bibel. Immer wieder rufen uns die biblischen Autoren zu, Leute, euer Gott ist nicht klein. Wir alle dienen doch diesem einen und einzigen Gott, dem Größten. Die Frage ist, wie kann ein Leben mit diesem Gott an der Seite aussehen? Darum soll es heute Morgen gehen. Und dazu schauen wir uns die Geschichte von einem Mann in Israel an. Situation ist, Israel lebt endlich im gelobten Land, aber die Israeliten, die haben ein gewaltiges Problem. Und das Problem, das sind die Midianiter. Die Midianiter, das war das Nachbarvolk, die haben die Israeliten permanent überfallen. Und sie haben regelmäßig in einem Zeitraum von 7 Jahren, haben sie deren komplette Ernte zerstört. Jedes Jahr sind sie eingefallen, haben die Ernte platt gemacht und Israel war kurz vor dem Verhungern. Und den Israeliten, denen ging es wirklich, wirklich dreckig. In Richter 6 steht, dass sie in Höhlen und Erdlöchern gehaust haben, aus Angst vor den Midianitern. Und da sitzen sie in ihren Verstecken und schreien zu Gott: Gott, hilf uns. Und dann kommt Gott folgendermaßen. Richter 6, Vers 11. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Der Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe Abiese. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der nahegelegenen Weinkelter Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Gott kommt zu einem Mann namens Gideon, der Weizen in einer Weinkelter drischt. Eine Weinkelter, das war eine kleine runde Vertiefung im Felsen, in felsigem Gebiet, und dort wurden die Trauben gekeltert. Und Gideon, der drischt in diesem Gesteinsloch seinen Weizen. Und das überliest man so, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Denn eigentlich drischt man Weizen im Freien. Am besten noch auf irgendeiner Anhöhe, damit der Wind helfen kann, die Spreu vom Weizen zu trennen. So eine Weinpresse, so eine Weinkeller, das ist der letzte Ort, an dem er Weizen dreschen will. Das ist so mühsam, das ist überhaupt kein dankbarer Job. Da kann man nur ganz, ganz kleine Portionen machen. Und genau das macht Gideon. Warum? Weil er Angst hat. Gideon, der hat schlimmste Angst vor den Midianitern, dass sie ihn sehen können und ihm seine paar Körner auch noch wegnehmen. Er will unter allen Umständen verhindern, dass diese bösen Midianiter erfahren, dass er noch so ein bisschen Weizen gehortet hat. Deswegen ist er so unglaublich vorsichtig, deswegen drischt er Weizen in der Weinpresse. Und dieses Detail, das ist für das Verständnis der Geschichte sehr wichtig. Denn so bekommen wir eine Idee von diesem Mann, mit dem Gott noch Großes vorhat. Gideon, das war alles andere als ein Actionheld. Das war kein James Bond, der sich gefreut hat, wenn es richtig rund geht. Nee, Gideon war ein ängstlicher Mann, der sich vor den Midianitern versteckt und Weizen in einer Weinpresse drischt. Und dann kommt Humor ins Spiel. Dann sagt Gott etwas, das können wir fast schon als schwarzen Humor auslegen. Da sagt nämlich Gott zu diesem Gideon, der sich versteckt in seiner Weinpresse, er sagt: Gott mit dir, du tapferer Krieger. Das ist kein Witz, das steht da wirklich. Ich glaube auch nicht, dass Gott das humorisch gemeint hat. Vielleicht ein bisschen, aber er hat es zumindest nicht ironisch gemeint. Sondern Gott sieht was in Gideon, was kein Mensch in ihm sieht. Gott sieht was in Gideon, was Gideon noch nicht mehr selbst in sich sieht. Denn Gideon antwortet, Vers 13: Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher geführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Gideon, der hört diese Ansprache, du tapferer Krieger, die hört er gar nicht. Die nimmt er gar nicht wahr. Er verhält sich gerade nicht so und er fühlt sich vermutlich auch gerade nicht so. Und auch dieses Gott mit dir, das kann er gerade so nicht sehen. Er stellt nämlich fest, wenn er auf sein Leben schaut, das Leben ist gerade hart und nicht leicht. Und seine Schlussfolgerung ist, der Gott, von dem immer gesprochen wird und von dem immer gesprochen wurde, von dem man sich so viel Tolles erzählt, den erlebe ich und den erlebt unser Volk gerade ganz anders. Beziehungsweise wir erleben ihn eigentlich gerade gar nicht. Deswegen sitzt er in diesem Gesteinsloch. Er kann nicht glauben, dass Gott noch bei seinem Volk sein soll. Und erst recht nicht kann er glauben, dass Gott mit ihm sein soll. Er lebt mit einem kleinen Gott, der keine Kraft hat, der ganz weit weg ist, der sein Volk und ihn schon vor langer Zeit verlassen hat. Und er lebt ein Leben ohne Träume, ohne irgendwelche Möglichkeiten. Denn die Dinge, die werden sich sicher nicht ändern. Sie können es gar nicht. Man ist halt nur so ein bisschen Staub im Wind. So wie es gestern war, so wird es auch morgen sein. Eine wirkliche Chance auf Veränderung besteht nicht. Meine Gewohnheiten, mein Versagen, meine Beziehung, meine Krankheiten, meine Probleme. Ich werde einfach weiterhin damit zurechtkommen müssen, Weizen in der Weinpresse zu dreschen. Meine Nachbarschaft, meine Schule, meine Uni, unsere Welt, es stimmt. Die Medianiter, die sind viel zu groß für uns. Wir können nichts machen. Wir werden einfach weiter Weizen in der Weinkelche dreschen. Und in dieses Denken rein, da sagt Gott dann in Vers 14, der Herr aber trat auf Gideon zu und sagte, du bist stark und mutig, schon wieder. Du bist stark und mutig, geh und rette Israel aus der Hand der Midianiter, ich sende dich. Aber mein Herr, wandte Gideon ein, wie soll ich bitteschön Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich finde es unglaublich. Da schickt Gott Gideon los und sagt, ich sende dich. Er redet persönlich mit ihm, gibt ihm diesen tollen Auftrag und Gideon sagt, nee, sorry Gott, völlig unmöglich. Der da drüben, mein Nachbar da hinten, der ist vielleicht mutig. Vielleicht hast du uns verwechselt, ich bin's nicht. Ich kann doch hier nichts bewegen. Gideon ist so gefangen in seiner kleinen Welt mit seinem kleinen Gott, dass er zu Gott Nein sagt. Er hat nämlich über sein Welt- und sein Gottesbild eine Möglichkeit gefunden, seine eigene Passivität zu rechtfertigen. So kann er nämlich ganz beruhigt Nein zu Gottes Auftrag sagen. Zu diesem gigantischen Abenteuer, das Gott mit ihm vorhat, für das er eigentlich geboren wurde. Nein, Gott, meine Sippe ist die kleinste und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Ich kann das nicht. Und darauf reagiert Gott und sagt, doch, du kannst das, geh hin, Gideon. Dein natürlicher Charme und dein topmodelhaftes Aussehen und deine gute Allgemeinbildung, die reichen völlig für die Aufgabe. Nein, sagt er nicht. Gott sagt sowas nicht zu Gideon, sowas sagt er auch nicht zu uns. Gott sagt nicht, für alle Aufgaben, für alle Herausforderungen, die kommen, bist du stark genug. Hast du genug Ausrüstung, hast du genug Kraft. Nee, Gott sagt, Vers 16, ich werde dir beistehen, sagte der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Ich werde dir beistehen. Das ist der Punkt, der alles verändert. Für Gideon verändert diese Zusage alles, sein komplettes Leben. Und das ist bei uns nicht anders. Dieses Ich werde bei dir sein, das stellt die normale Welt auf den Kopf. Denn das, was undenkbar, das, was unmöglich war, wenn man nur sich selbst sieht, das wird nicht nur möglich und machbar, es wird geradezu unaufhaltsam. Das Unmögliche wird mit Gott Realität. Ich habe vor 13 Jahre ist das jetzt schon her, habe ich ein Jahr lang Entwicklungshilfe gemacht. Und ich habe dabei auf einem Schiff gelebt, das war eine internationale Crew und wir haben da verschiedene Dinge gemacht. Auf dem Schiff war auch ein koreanischer, also ein Mensch aus Korea, ein Koreaner. Und der hatte vorher einen eher destruktiven Beruf. Der war nämlich Ausbilder in der koreanischen Armee für Nahkampf. Und dieser Mensch hatte den 4. Dan in Taekwondo, er hatte diverse Schwarzgurte in Kung Fu, in Aikido und in Kampfsportarten, die kann ich noch nicht mal richtig aussprechen. Was ich sagen will, ist, dieser Typ war eine echte Kampfmaschine. Und ich habe ganz viel mit ihm trainiert, wir haben fast jeden Tag zusammen trainiert und er hat mich des Öfteren eigentlich täglich davon überzeugt, dass er mit einem Klacks Menschen umhauen kann, also mich. Also gab es öfter mal im Training etwas auf die Birne. Das war ein Mensch, mit dem wollte man definitiv keinen Streit. Und wir waren in El Salvador zu der Zeit und waren in einer Stadt und die war sehr gefährlich, waren in einem Stadtviertel, wo man des Öfteren auch Schüsse gehört hat, war ziemlich gewalttätig. Und da waren wir unterwegs und haben zufällig gesehen, wie ein Mann auf offener Straße eine Frau geschlagen hat und sie vergewaltigen wollte. Und ich bin ohne nachzudenken aus unserem Van rausgesprungen, bin da hingerannt, weil ich dachte, da muss man was machen und habe nicht nachgedacht. Und dieser Mensch, der die Frau vergewaltigen wollte, war nicht begeistert, dass ich da aufgetaucht bin und wollte auf mich losgehen. Und dann hat mir erst gedämmert, was ich gerade da am Tun war und in welche Situation ich mich begeben habe. Und ich habe auf einmal ein bisschen Angst bekommen. Und wie ich so denke, jetzt kommt er, was mache ich? Sehe ich aus dem Augenwinkel so von rechts hinten, dass sich da was bewegt. Und ich war nicht der Einzige, der aus dem Van rausgesprungen ist, sondern rechts hinter mir, rechts neben mir stand plötzlich mein Koreaner. Und er stand da mit und hat folgende Handhaltung zu dem Typen gemacht, der da auf uns zugezogen macht. Und diese Geste, dieses hat bei mir alles verändert. Ihr hättet mal sehen sollen, wie sich meine Körpersprache dadurch verändert. Ich habe nämlich Folgendes gemacht, ich habe auch so gemacht. Ich wusste, egal was jetzt passiert, mir wird nichts passieren. Dieser Typ hier, der wird mich aus allem raushauen. Und bei Gideon und an tausend anderen Stellen in der Bibel wird davon berichtet, da wird uns zugesagt, dass ein Größerer und dass ein Stärkerer als mein Koreaner gekommen ist. Und er ist da, jede Sekunde, jeden Augenblick. Und er sagt zu uns, hab keine Angst, denn ich bin mit dir. Gideon, hab keine Angst, du musst dein Leben nicht damit zubringen, Weizen in einer Weinkelte zu dreschen. Denn du hast einen großen und starken Gott und der hat was mit dir vor. Gideon fängt an, spannende Sachen mit Gott zu erleben. Und dann kommt dieser große Augenblick, Gideon soll sein Volk befreien. Und Gideon stellt eine Armee zusammen und er kommt auf 32.000 Mann. Und das klingt eigentlich gar nicht schlecht, klingt aber ganz schön schlecht, wenn man bedenkt, dass der Feind 135.000 hatte. Und Gott sagt zu Gideon, Gideon, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber zahlenmäßig hast du hier ein Problem. Und Gideon sagt, puh, Gott, was bin ich froh, dass du das sagst. Ich dachte schon, du schickst mich in den Krieg 1:4. Gott sagt, nee, das mache ich nicht. Wir gehen in einem ganz anderen Verhältnis in diesen Krieg. Du brauchst keine 32.000. Schick alle die heim, die Angst vor der Schlacht haben. Ich würde einiges drum geben, Gideons Gesicht zu sehen in dem Moment, wie er geguckt hat, als er das gehört hat. Aber Gideon lässt sich darauf ein, 22.000 Männer haben Angst und gehen nach Hause. Und Gideon hat noch 10.000 Leute und jetzt steht's 1:13. Und Gott kommt wieder zu Gideon und sagt, Gideon, wenn ich mir die Zahlen anschaue, du hast ein Problem. Und Gideon sagt, nee, Gott, lass stecken, noch mehr von deiner Hilfe, wie gerade eben, kann ich nicht gebrauchen. Aber Gott sagt, komm, wir machen noch eine Runde. Und er legt ein anderes Auswahlkriterium an, bis Gideon am Ende mit 300 Männern dasteht. Mit denen soll er diese Schlacht gewinnen. Für die Nicht-Mathematiker unter euch, jetzt steht's 1:450. Das ist eine völlig unmögliche Ausgangssituation. Und Gott sucht sich diese paar Männer aus, dass nach der Schlacht glasklar ist, wer war eigentlich für den Sieg verantwortlich. Gideon hat verständlicherweise Angst, Gott ermutigt ihn durch noch ein Wunder und dann geht's los. Gideon muss mit dieser Schrumpfarmee losgehen, er muss nur ein paar Schritte tun und dann greift Gott übernatürlich ein. Gott stiftet so ein Chaos unter den Midianitern, dass sie Hals über Kopf abhauen und Israel ist plötzlich frei. Und dann merken sie, wir haben eigentlich gar nichts gemacht. Unsere Kraft, unsere Armee, die hätte niemals ausgereicht. Aber Gott hat uns zugesagt, dass er bei uns sein will. Und dieser große Gott, der war bei uns, der hat sein Wort gehalten. Er hat gesagt, er wird dabei sein und er war dabei. Und so erkennen sie, die Israeliten, da diese tiefe Wahrheit, dass ihr Leben nicht aus eigener Kraft leben müssen. Dass Gott zu ihnen sagt, hey, ihr müsst nicht in Angst und Verzweiflung gehen, ich bin doch bei euch. Die Geschichte mit Gideon, die geht noch weiter. Es gibt noch einige Höhen und Tiefen, das soll erstmal genügen zu ihm. Gideon ist in der Bibel nicht der einzige Held, der mit Angst zu kämpfen hatte. Abraham, Mose, Josua, Noah, Petrus, Paulus, alle. Alle hatten sie mal Angst. Ich kenne es auch. Ich habe auch manchmal Angst. Und ich denke manchmal, dass ich all den Aufgaben, die so auf mich zukommen, dass ich denen nicht gewachsen bin. Dass ich meine Kinder richtig erziehe. Habe ich manchmal Angst, dass ich das nicht richtig hinbekomme. Dass ich die Aufgaben in Gemeinde nicht gut genug meister. Die Herausforderungen, die vor allem gerade im Abendgottesdienst immens sind. Ich denke, da habe ich manchmal Angst, dass ich das nicht gut genug hinbekomme. Und immer wenn ich so denke, das ist genial, kommt Gott immer wieder und sagt, Daniel, hab doch keine Angst. Ich bin doch bei dir. Ich bin doch der große und mächtige Gott. Du musst den Aufgaben gar nicht gewachsen sein. Weil ich bin's. Was heißt das konkret? Wie hat Gideon diese Zusage erlebt? Gideon hatte eine Chance, diese Zusage Gottes, ich werde bei dir sein, die zu erleben. Und zwar, indem er diesen einen Schritt aus der Versenkung gemacht hat. Indem er aus dieser Weinkälte rausgegangen ist. Indem er im Glauben, dass Gott bei ihm ist, mit seinen paar Leuten auf die Midianiter einen Schritt zugegangen ist. Und dann kam Gott. Gideon musste den einen Schritt im Glauben tun, mehr nicht. Gott war für das Wunder verantwortlich, Gideon und seine Leute nur für den einen Schritt. Und das ist ein Muster, das finden wir immer wieder in der Bibel. Gott verspricht uns seine Nähe und seinen Beistand und wir müssen einen Schritt gehen. Als die Israeliten vor dem gelobten Land stehen und der Jordan als unüberwindbares Hindernis dazwischen steht, da nimmt Gott den Jordan nicht einfach so weg, er teilt ihn nicht einfach so, sondern die Priester müssen vorweggehen und müssen einen Schritt ins Wasser setzen. Die müssen sich die Füße nass machen. Und dann tut Gott das Wunder. Als Petrus kurz davor ist, aus dem Boot aufs Wasser zu steigen, da baut ihm Jesus keine schwimmende Brücke, sondern er muss den Fuß vom Boot nehmen und muss ihn aufs Wasser setzen. Und erst dann erlebt er das Wunder, dass das Wasser trägt. Und im Psalm 23, da schreibt David davon, dass er durch schwierige Zeiten muss. Zeiten, die eigentlich alleine total überfordern, die einen vor Angst beben lassen. Er muss durchs dunkle Tal. Und es nimmt Gott nicht einfach weg. Aber Gott begleitet und schützt, während er durchs dunkle Tal geht. Da heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich mich nicht, denn dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Während dem Wandern erlebe ich den Trost und den Beistand Gottes. Im Vertrauen, dass dieser unendlich große Gott bei uns ist. Und ich meine, in dessen Hand ist doch unser Schicksal, unser letztendliches Schicksal aufgehoben. In diesem Vertrauen können wir einen Schritt tun und dann schauen, was Gott macht. Auch bei unseren modernen Midianitern. Ich weiß nicht, was eure Midianiter sind, vor denen ihr Angst habt, wo ihr sagt, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Ich weiß nicht, was eure Jordans sind, die Hindernisse, vor denen ihr steht. Aber ich möchte euch heute zusagen, dass Gott da ist und dass Gott sagt, ich kenne deine Angst und ich bin größer. Und ich kenne dein Versagen in deiner Beziehung. Ich bin größer. Ich kenne dein Versagen in der Erziehung. Und ich bin größer. Ich kenne dein Charakterproblem. Ich kenne deine Neigung. Ich kenne dein sündhaftes Verhalten. Ich kenne deine Vergangenheit. Und ich kenne deine Gegenwart. Und ich bin größer. Ich kenne deine zerbrochenen Träume. Und ich will dir neue Träume geben. Denn ich bin ein großer und starker Gott. Ich will mit dir in dieser Welt einen Unterschied ausmachen, einen substanziellen, wirklichen Unterschied. Und das, was bis jetzt schon immer so war, das muss nicht so bleiben. Ich möchte mit dir mein Reich bauen. Mit dir will ich den Himmel auf die Erde bringen, Schritt für Schritt. An dir liegt es nur, den nächsten Schritt zu gehen. Ich werde das Wunder tun. Ich möchte uns alle ermutigen, mich inklusive, dass wir uns neu diesem großen Gott hingeben und im Vertrauen auf diesen großen Gott Schritte tun. Schritt tun, wo wir denken, dass Gott uns herausfordert, diesen Schritt zu tun. Und ich bin mir sicher, wenn wir das machen, dann werden wir es erleben, dass Dinge, von denen wir dachten, dass sie unmöglich sind, dass die dann plötzlich Realität werden. Einfach nur, weil Gott dann der Handelnde ist und es nicht mehr nur von unseren Möglichkeiten abhängt. Und weil Gott sagt, ich bin mit dir, du tapferer Held. Gemeinsam schlagen wir deine Midianiter in die Flucht. Und ganz egal, wie übermächtig sie scheinen mögen, gemeinsam schlagen wir sie in die Luft. In die Flucht. Und dann kannst du aufhören, Weizen in der Weinpresse zu dreschen. Denn ich bin ein großer Gott und ich bin mit dir. Gott segne euch. Amen.